Heute Morgen das Thema, wir machen die Tür mal zu, wenn er für diejenigen, die noch reden draußen, können die Tür zumachen. Bitte, das wäre gut. Danke. Es geht heute Morgen um das Thema Verwegen. Okay, also wir hatten es versiegelt gehabt, dieses neue Leben in Christus, dieser Beginn dieses Lebens. Verändert. Und gestern dieses Thema verliebt. Die Liebe Christi mich antreibt, in dem allen, das ist ja auch das, was Jesus letztendlich in Offenbarung der Gemeinde in Ephesus mitgibt und sagt, eines habe ich wider dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Und es wird immer deutlich da drin, garantiert auf das, was wir wirklich trauen und bauen. Da drin wird es deutlich, dass wir die erste Liebe verlassen haben oder die erste Liebe noch da ist zu Christus. Und deswegen ist es schlecht, wenn jemand sagt, diese Kinder glaube, dass der verloren geht. Es ist schlecht, wenn der verloren geht. Das ist ja einfache Glaube in Christus. Und heute das Thema Verwegen. Und da geht es heute und morgen drüber, um diese Führungen dann im Leben auch. Was die Frage ist, was navigiert mich durch mein Leben? Entscheidungen treffen. Im Leben auch in der Nachfolge. Und das Leben ist voller Entscheidungen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der treue, ewige Gott bist, dass deine grundsätzliche Entscheidung steht und stand, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und uns das zurückzubringen, was der Mensch verloren hat, die Gegenwart Gottes, des Vaters. Auch diese Sicherheit, diese Freiheit. Und ich danke dir, dass wir in dieser Freiheit und Sicherheit leben dürfen. Amen. Der Dietrich Bonhoeffer schrieb mal, man muss sich eben einmal entscheiden und kann nicht ewig auf Zeichen vom Himmel warten. Dass einem plötzlich die Lösung der Schwierigkeiten in den Schoß fallen lässt. Verzögerte oder verpasste Entscheidungen können sündiger sein als falsche Entscheidungen, die aus dem Glauben und aus der Liebe kommen. Das ist Liebe auch, wisst ihr, dass ich Entscheidungen treffen darf. Weil ich weiß, mein Vater, der straft mich nicht. Und es kommt aus dieser tiefen Beziehung heraus. Ja, die Paula und Vincent, die treffen Entscheidungen. Ob das gefällt oder nicht. Ne? Aber die treffen Entscheidungen und treffen Entscheidungen, du merkst es oft, du siehst es auch bei Kindern, das ist sehr interessant immer, wenn man das so, hier so betrachtet, welche Kinder frei, wirklich in einer guten Art frei aufwachsen. Die sind nicht verängstigt, die sind freudig, die treffen einfach ihre Entscheidungen im Leben. Leben ist eine Entscheidung. Und die denken jetzt nicht drüber nach, das war eine Entscheidung. Ist ja, wir denken da oft viel zu statisch. Es kommt, wie es kommt. Es ist, wie es ist. Das ist alles, was ich in Schwäbisch kann. Das, ja. Ja, danke, danke, dass du es so wahrgenommen hast. Aber Entscheidungen zu treffen, eben das ist ein wichtiger Gedanke, verzögerte. Und das treffen wir heute mehr und mehr an. Verzögerte Entscheidungen und überhaupt keine Entscheidungen. Heute Abend möchte ich nochmal über das Thema Generation Maybe sprechen. Vielleicht. Deswegen hat Marlboro auch diese große Werbung aufgebaut. Don't be a maybe. Sei kein vielleicht. Das ist eine interessante Werbung. Die sind schon clever. Die geben ja Millionen dafür aus, um die Märkte zu erforschen. Was ist dran, ne? Und da möchte ich heute Abend über das Thema einfach mal aufgreifen. Don't be a maybe. Aber diese Frage, diese Entscheidungen, verzögerte oder verpasste Entscheidungen, ist ein interessanter Gedanke, die können sündiger sein als falsche Entscheidungen, vermeintlich falsche Entscheidungen, weil wir gar nicht wissen, ob es eine falsche Entscheidung ist, die aus dem Glauben und aus der Liebe kommen. Und kann es so manchmal sein, ihr Lieben, dass wir deswegen keine Entscheidungen treffen, weil diese Liebe nicht wirklich da ist, weil wir nicht an diese Liebe wirklich glauben? Und dann entscheide ich mich auch nicht für irgendeinen Weg, weil es kann alles verkehrt sein. Und dann bleibe ich lieber bei dem, das ist ja das interessante Bild, das Jesus aufgreift, auch in Lukas Evangelium und auch im Matthäus Evangelium, wo es darum geht, um diese Pfunde, die verteilt wurden. Und der eine vergräbt alles, weil er dachte, du bist ein Meister, wenn du wieder kommst, du strafst mich. Ich wusste. Und eigentlich sagt Jesus, du weißt gar nichts. Siehst, wenn du es wirklich gewusst hättest, wie Gott ist, dann hättest du das nicht vergraben. Wenn du wirklich gewusst hättest, wie Gott ist. Aber du weißt gar nichts. Wenn du wirklich das wenigstens zugegeben hättest, dass du gar nichts weißt, das wäre auch nicht schlecht. Aber du weißt ja gar nichts, deswegen hast du es hier vergraben, dieses eine. Weil wenn du das schon wusstest, also wenn du es wirklich gewusst hättest, dass ich zurückfordere, warum vergräbst du das dann? Es ist ja sinnlos. Aber du weißt ja gar nichts. Und das geht ein bisschen einher mit dem Gedanken in 1. Johannesbrief. Da geht es darum, um diese Beziehung, um dieses Vertrauen auch. 1. Johannes Kapitel 4. Und ich möchte es mal im Zusammenhang sehen, ihr Lieben, wisst ihr, warum wir oft nicht lieben können, warum wir kein Vertrauen haben, weil wir auch kein Vertrauen in unseren Gemeinden haben. Das ist wirklich so. Wir spiegeln nur das wider, was wir leben. Das ist alles. Die Kinder spiegeln ihre Eltern wider. Das Lebensumfeld. Wie dieses eine Kind, das gesandt wurde vom Papa, als der Pastor zu Hause war, die Familie besucht hat und dann, die hatten große Probleme gehabt und das Kind wurde dann gesandt, um hol mal das Buch, aus dem der Papa und die Mama immer lesen. Das war der Otto-Katalog. Das hat das Kind gebracht. Und der Papa wollte natürlich, der dachte, das Kind bringt die Bibel. Und aber da merkt ihr, was da los ist. Und also die Briefe, wenn wir die auch so verstehen, ich bin der festen Überzeugung, Leute, echte festen, allerfestesten Überzeugung, das einzige neue Gebot, das Jesus uns gegeben hat, ist, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Weil ihr in einer Welt lebt, die zerbrochen ist, die voller Misstrauen ist, Bitterkeit, Zorn ist, Wut, Schmerz. Das ist Gemeinde Jesu. Alles andere ist nichts. Wir spielen ein bisschen. Wir hatten eine Frau hier am Bodenseehof aus Amerika, aus Texas, die sagte mal, Heinz, this is not a playground. It's a battlefield. Das ist nicht ein Spielplatz, auf dem wir hier leben. Das ist ein Kampfplatz. Aber wir leben, wie wenn wir auf einem Spielplatz wären. Und die Gemeinde Jesu, wisst ihr, die lässt sich, das ist meine feste Überzeugung. Deswegen kannst du überall die gleiche Predigt halten und die Leute sagen, boah, wie kennst du uns, ne? Wir lieben uns nicht, wir haben kaum Beziehung untereinander, wir kennen uns kaum. Ich hatte Älteste eingeladen aus einer Gemeinde, die ich echt schätze. Und die habe ich mal eingeladen, weil ich sie mal kennenlernen wollte. Ich wollte sie einfach mal kennenlernen. Rechte Lehre, tolle Lehre, wirklich tolle Lehre. Und dann kamen die zu mir und wir waren 4 Leute. Und dann habe ich Abendessen und dann saßen wir ein bisschen zusammen und ich fragte dann so um die Reihe, ne, wer bist du eigentlich, wie bist du zum Glauben gekommen? Und dann haben die erzählt und erzählt und erzählt. So, eine ist ein Sohn Mann, der eine ist Sohn Mann, der andere ist Sohn Mann. Ne? Man denkt eigentlich, solche Leute, also wenn ich euch sagen würde, was sie für Ausbildungen haben, müsste man eigentlich denken, oh wow, die müssten sich eigentlich gut ausdrücken können, auch untereinander. Und es war vor 2 Jahren hatte ich die bei mir, ne? Also jetzt da haben wir 2013, 2011. Und dann haben die erzählt und erzählt und erzählt. Es begann um 6:30, 10:30 morgens haben wir aufgehört. 4 Männer können viel reden. Wisst ihr warum? Weil der eine sagte, jetzt bin ich mit dir seit 1988 in der gleichen Gemeinde und das habe ich noch nie gehört von dir. Noch nie. Das ist doch Armutszeugnis, Leute. Absolutes Armutszeugnis. Das zeigt, dass ich kein Interesse habe an deinem Leben. Ist wirklich so. Absolut kein Interesse. Ich hatte Interesse daran, dass wir ein tolles Programm laufen lassen. Da hatte ich Interesse dran. Aber sonst interessiert es mich wenig. Wie wenn in China ein Sack Reis umfällt, wer du wirklich bist. Ich kenne dich überhaupt nicht. Deswegen ist es oftmals so, wenn so Menschen kommen, jetzt wie diese Woche, dieser eine Mann, dass ich mir erstmal hinsetze und ihn frage, wer bist du eigentlich? Und es ist interessant, wenn ich erzähle, wer ich bin, dann wird mir plötzlich klar, wer ich bin oder wer ich eben nicht bin. Ich war auf der Bibelschule in Schloss Klaus. Ich unterrichte persönliche Evangelisation, was das auch immer ist, fragt mich nicht. Ne? Aber ja, ich mach's. Und ich bin dann dort. Ne? Ich weiß es natürlich schon, was ich mache. Don't worry. Aber es ist interessant. Ich saß morgens, Montagmorgen saß ich am Frühstückstisch. Die Leute kannten mich gar nicht. Die wussten auch nicht, dass ich der Gastlehrer für die Woche bin. Ich sitze dort, alles erwachsene Leute. Meinte, einer hat mich gefragt, wer ich bin, wo ich herkomme. Bis um 8:30 von 8 bis um 8:30 habe ich von 6 Leuten erfahren, wo sie herkommen, wie ihre Familiensituation ist, ob sie Geschwister noch haben, was sie für einen Job hatten im Leben, was sie für Ziele haben. Das hatte ich bis um 8:30, von 8 bis 8:30. Und dann kam ich später im Unterrichtssaal, dann bin ich vorgestellt worden als der Gastlehrer. Da war sogar noch eine Psychologin mit dabei, also die hat auch Psychologie studiert, die ging da auch noch auf die Bibelschule, die wollte auch noch wissen, wie man persönlich evangelisiert. Dann sagte ich, hat auch nicht viel gebracht. Weil ich da drauf getrimmt bin, ich habe eine Sitzung mit dir und die Sitzung, die wird bezahlt von der AOK oder DAK und dann, da sind wir zusammen. Aber ansonsten, die Sitzung ist abgeschlossen, dann gehen wir wieder. Das Leben in Jesus ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weil Jesus immer da ist. Und das ist die Wahrheit, ihr Lieben. Und Jesus hat immer Interesse am anderen. Immer, immer. Davon leben ja wir. Und deswegen glaube ich auch wirklich, deswegen verschwindet mehr und mehr das Vertrauen in diesen einen wahren Gott, weil wir kein Vertrauen mehr untereinander haben. Wir kennen uns gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wer wir sind. Nach ein paar Jahren erschrecken wir plötzlich drüber, wenn wir irgendwas hören von einer Person, so, das hätte ich ja nie gedacht. Nee, hättest du auch nie gedacht. Du hättest es aber wissen können, wenn du 5 Jahre vorher einfach mal gefragt hättest, wer bist du eigentlich? Und das hat schon was in der Art und Weise zu tun mit dem, wie wir Gemeinde verstehen eben. Deswegen ist das für mich immer auch ein Bild für Gemeinde. Die Gemeinde ist eigentlich ein Platz, eben an dem sich Gott verherrlicht, dem er Menschen reinzieht, dass sie ihm vertrauen. Auch darauf vertrauen, Entscheidungen zu treffen, die scheinbar vermeintlich verkehrt sind. Was weißt du nicht? Was weißt du nicht? Und hier spricht der Johannes, der spricht von Freimut, von Freiheit. Und er spricht im Kontext von Freimut und Freiheit durch diese Liebe. Zuerst kommt diese Liebe. Und er aus dem heraus, ich lese uns das kurz vor, aus 1. Johannes 4, Vers 7 an. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das war klar, das war auch eine Bewahrung auch der Gemeinde Jesu. Das geht jetzt nicht so um allgemeine Liebe, der Flower Power, und freie Liebe in der ganzen Welt, das wurde dann mal draus gemacht, aber um das geht es hier nicht. Das geht um Gemeinde Jesu, um die Ekklesia, um die Herausgerufene. Um Menschen, die vom Geist Gottes herausgerufen sind, aus der Masse dieser Welt, um den lebendigen Gott vertrauen zu dürfen, weil er unser lieber Vater geworden ist, so wie wir es heute Morgen gehört haben aus dem Lukas-Evangelium. Um das geht's. Und zu den Menschen schrieb der Johannes. Der schrieb nicht zu einer Ansammlung von Leuten, die sagen, wir sind auch irgendwie Christen, aber lasst uns das nicht ganz genau definieren, wer wie. Also die einen, die glauben überhaupt nichts, aber sind auch Christen. Okay, der eine liest die Bibel, der eine liest sie halb, der eine liest sie gar nicht, aber ist auch ein Christ. Der eine sagt, ich muss da nicht zum Gottesdienst gehen, wenn ich Christ bin. Das kann ich alles mit mir alleine ausmachen, draußen auf dem Jagdstand. Und bei McDonald's und was weiß ich wo. Der andere sagt, die hängen mir eh alle zum Hals raus, die Typen. Und. Hier geht es um Menschen, die von der Liebe Christi ergriffen sind. Um das geht es immer. Von der Liebe und der Wahrheit Christi ergriffen sind. Das ist Gemeinde Jesu. Das ist Gemeinde Jesu. Und zu diesen Menschen schrieb er dann auch. Nur zu diesen Menschen. Er hat nicht zu irgendwelchen Leuten geschrieben, die ihre Großmutter im Kochtopf gekocht haben. Ja, du schüttelst mit dem Kopf, ne? Aber das muss man sich mal so vorstellen, weil es heute mittlerweile so ist. Heute ist alles irgendwie Christ und das ist unser Problem. Es gibt keine Definition mehr. Es ist alles irgendwie. Und ich erkenne niemanden den Glauben ab. Man kann ja auch mal anerkennen, dass einer nichts glaubt. Das ist auch nicht schlecht. Da geht es ja nicht immer nur darum, um abzuerkennen. Das kann ja auch mal eine Anerkennung sein. Du glaubst nichts, das ist auch nicht schlecht. Und ich erkläre dir jetzt das, was eventuell wichtig wäre für dein Leben. Aber wir leben in einer Gesellschaft, die so lebt. Bloß niemanden glauben, aber kennen. In dieser Gesellschaft leben wir. Tolerant bis zum geht nicht mehr. Willst du den Glauben aber kennen? Ich erkenne gar nichts ab. Ich erkenne nur an, dass er nichts glaubt. Weil es deutlich ist, dass er nichts glaubt. Es ist deutlich. Das Leben macht es deutlich. Die Worte machen es deutlich. Die Ziele machen es deutlich, dass er gar nichts glaubt. Die Bibel ist da ziemlich klar. Nur wir sind unklar geworden. Das ist das Gute an diesem Wort oder das Schlechte an diesem Wort. Dass es so klar ist. Glasklar. Und deswegen sagte Dietrich Bonhoeffer auch, wir müssen mal lernen, dieses Wort wieder gegen uns zu lesen. Nicht immer für uns. Auch gegen uns. Dass Gott auch mal was gegen mein Leben spricht. Gegen so wie ich lebe, wisst ihr? Und deswegen schlagen es auch manche gar nicht auf. Nicht, weil sie es nicht verstehen. Nee, das mein Problem ist, ich verstehe das, deswegen lasse ich es lieber zu. Weg damit. Ich kaufe mal ein Buch der Verheißungen. Das ist eine Bombensache, ne? Sarah Young Verheißungen, das finde ich klasse. Ist nichts Schlechtes, finde ich. Aber es ist ein bisschen wenig Schmalspurkost, wenn ich nur davon lebe. Weil deswegen leben wir heute so in unseren Gemeinden, in unserer Welt, in der wir leben. Deswegen ist auch so wenig Glauben da, wisst ihr. Deswegen ist auch so wenig Glaubensüberzeugung da. Weil wir schon so weit weg sind. Irgendwo bei den Schweinen gelandet. Und haben Hunger. Und dann kommt wieder irgendjemand und bietet uns wieder das größte Steak an. Dann beißen wir rein, weil wir hungrig sind. Und hinterher merken wir wieder, das war auch nicht die beste Kost. Und das soll Gemeinde sein, wisst ihr, das ist Gemeinde und alles andere ist nicht Gemeinde. Das ist eine Ansammlung von ein paar Ideologen, da sind ein paar Leute dabei, die Jesus mögen, ein paar Leute, die Jesus nicht mögen, ein paar Jesus, die für Jesus Sympathie entwickelt haben, weil das eine super Sache ist, dass er heilen kann. Eine super Sache, dass er mein Notnagel ist. Eine super Sache, das. Aber nicht eine super Sache, dass er das Leben leidet. Wir haben gestern Abend drüber gesprochen, saßen zusammen und sagte, schau, deine Firma ist gar nicht deine Firma, die gehört Jesus, ist gar nicht deine Firma. Ist nicht deine Firma. Vergiss es. Das ist nicht das Bild von Jesus, das ist meine Firma, sagt Jesus. Und wenn du mich das leiden lässt, das ist eine Bombensache. Das heißt ja, dass du deswegen, wer weiß, wie reich wirst und wer weiß, wie erfolgreich wirst. Nee. Aber du weißt es in guten Händen. Das ist eine immense Hilfe. Weil ich dann auch weiß, das ist ja deines, Jesus. Du bestimmst drüber, ob ich Erfolg habe oder eben nicht. Und dann kann ich auch das aus deiner Hand nehmen. Wenn ich dann letztendlich die Tür da vorne zusperren muss und gehen, dann gehe ich, weil es ja deines ist. Dann muss ich dann nicht das Rudern anfangen. Wie überlebe ich jetzt? Du bist ja mein Leben. Du bist ja mein Leben. Und das soll Gemeinde sein. Und das ist Gemeinde, die sich darauf immer wieder hinweist, die auch so lebt. Du bist ja unser Leben, Jesus. Und aus dem heraus spricht er das und sagt, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also wenn du nicht liebst, ganz einfach, sagt er. Wenn du deinen Bruder nicht liebst, hast du Gott nicht erkannt. Erzähl nichts davon, dass du Gott erkannt hast, wenn du deinen Bruder nicht liebst oder deine Schwester. Und das wende ich auch auf, das Thema, das greife ich immer wieder auf, auch auf Ehescheidungen, ihr Lieben. Ich kann das nicht sagen. Ich lasse mich von meiner Schwester, lasse ich mich scheiden. Aber ich liebe Gott, das passt irgendwie nicht zusammen, würde der Johannes sagen, 100.000-prozentig. Das passt nicht. Das passt nicht. Haut nicht hin. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen, durch ihn leben sollen, durch ihn leben, durch ihn. Da kommt, ist immer der gleiche Gedanke, durch ihn, in ihm. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben. Versuch gar nicht erst Gott zu lieben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Und durch diese Versöhnung kommt die Liebe Gottes in unser Herz. Plötzlich lieben wir Gott. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Also wir sind nicht schuldig, Gott zu lieben, wisst ihr, wir sind schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Das ist ein wichtiger Schritt, ihr Lieben, wenn wir einander lieben. Und deswegen ist auch so wenig Offenbarung, weil so viel Lieblosigkeit da ist. Weil wir alles andere geliebt geworden haben. Der Teufel ist nicht dumm. Wenn das sind entscheidende Punkte sind für das Leben in Christus, dann weiß der Teufel das auch zu bekämpfen. Wie gesagt, ich weiß, ich glaube nicht, dass er mir das Heil rauben kann, aber er kann mir dieses Leben madig machen. Und wenn er um was kämpft in der Gemeinde Jesu, dann kämpft nicht gegeneinander, sondern kämpft für die Einheit der Jesusmenschen. Dafür ringt. Darum ringt, um die Einheit der Jesusmenschen. Und ich sage es bewusst Jesus-Menschen, weil mir der Ausdruck gefällt, den habe nicht ich geprägt, sondern der Winrich Schäffbuch, der sagt immer, Jesus, Leute. Das ist so ein Pfarrer hier in Württemberg und das gefällt mir, wenn er das sagt. Weil es deutlich wird, Jesus, Leute, nicht Christen. Der Christ ist heute alles und jeder irgendwie, haben wir ja, der Manfred hat es ja auch schon gesagt, ne? Du kannst heute von Gott reden, überall. Ne? Aber zu Punkt, du Jesus im Mund nimmst, bist du der Partykiller. Dann ist die Sache schon erledigt. Aber jetzt werde ich nicht religiös. Um das geht's, um dieses Leben in Christus. Das sind nämlich Offenbarungen. In so einer Liebesgemeinschaft sind Offenbarungen, weil da wird man sensibel füreinander. Das ist wirklich so. Dann merkt man plötzlich, wenn da irgendwie so eine Dysfunktion ist, die nicht passt, dann merke ich das. Weil wir uns erkennen. Wir lieben uns ja. Und irgendwas passt heute nicht. Spürst du? Weil der Geist ist offenbart. ich war in einer Gemeinde und habe da wurde ich eingeladen und da, es war eine Gemeinde, da gibt es, sagen wir so, Beginn des Gottesdienst. Ja, da wird ein Geist Gottes Freiraum gelassen. Das ist auch nicht schlecht, wenn man einen Geist Gottes mal Freiraum lässt. Wenigstens am Anfang des Gottesdienstes. Aber sonst restliches Leben muss das nicht unbedingt machen. Nächsten Sonntag wieder. So leben wir. Weil große Visionen sind gepredigt worden und auch so Prophetien gegeben worden. Und dann, als ich vorgestellt wurde, vor der Predigt, dann hat derjenige, der den Gottesdienst leitete, sagte dann was, der Pastor war gerade nicht da gewesen aus der Gemeinde und der war irgendwo anders und der hat dann auch ein bisschen so sarkastisch darüber geredet, was der da will, wo er ist und die ganze Gemeinde hat gelacht, also die ganze Gemeinde damals, das war beeindruckend, es waren knapp 400 Leute. Wir waren ein helles Gelächter. Und da habe ich gemerkt, irgendwas passt hier nicht, ne? Und dann, als ich das Predigen angefangen habe, sagte ich, oh, das macht man eigentlich jetzt nicht, ne, was ich jetzt mache, weil ich ja nur Gast hier bin. Aber ich fand es sehr daneben, dass ihr gelacht habt über euren Pastor. Ich weiß, das macht man normalerweise nicht, das mache ich auch nicht überall. Ne? Aber, also keine Panik, solltet ihr mal auf den verwegenen Gedanken kommen, ne? Den laden wir mal ein, dann kann es schon mal passieren. Aber ich mache es nur, wenn meine Frau nicht dabei ist. Weil sie sagt, oh nee, sag doch nicht solche Sachen. Nicht, weil sie die Wahrheit nicht mag, aber es ist klar, du sitzt da drin. Und das Schöne war dann, der den Gottesdienst leitete, der kam dann nach der Predigt auf die Kanzel, von vorne wieder auf die Bühne und sagte, ich muss um Vergebung bitten, das stimmt, was der Einspieler sagte. Und hinterher kam dann einer dieser großen Visionäre, ganz bekannter Mann, der kam dann auf mich zu und ging mich an und sagte, was mir einfällt, ich bin nur ein Gast hier und ich darf das überhaupt nicht sagen. Dann habe ich ihn angeschaut und sagte, und Sie sind ein Lügner. Das ist ganz einfach, ich bin Gast und Sie sind Lügner. Sie sind ein Lügner. Das ist ganz einfach. So simpel ist es, ich bin Gast und Sie sind Lügner. Weil wenn der Geist Gottes heute Morgen wirklich gesprochen hätte, wenn, dann hätte er heute Morgen das genau rausgestellt, wir sind lieblos. Gegen unseren Pastor, wir sind bitter. Wir wünschen ihn überall hin, bloß nicht mehr da vorne auf die Kanzel. Das hätte der Geist Gottes herausgestellt. Das ist ganz einfach. Und er hätte dann auch herausgestellt, dass derjenige, der auch noch Verantwortung hat, in diese Gemeinde Geld unterschlägt, gerade dabei ist. Das hätte er auch noch herausgestellt. Und er hätte noch herausgestellt, dass der, der den Lobpreis leidet, mit derjenigen, die singt, da vorne fremd geht. Das hätte er auch noch herausgestellt. Das wäre ein Erwachen gewesen. Aber das wollen wir gar nicht, versteht ihr? Deswegen, das wollen wir nicht. Es sind 50 Leute krank. Und das ist ein Zipperlein hier und ein Zipperlein da, komm noch nach vorne. Aber die Freiheit, versteht ihr, die Reinheit in Christus, dass Christus regiert. Um das geht es hier. Und dann merken wir, wie wir das Theater geliebt haben. Wir mögen das Theater. Der Teufel ist ein Schauspieler. Und deswegen sind oft keine wirklichen Offenbarungen mehr da. Weil die Liebe Christi nicht regiert. Weil das fordert von unserem Leben. Du kannst nicht dein Leben lieben und mich lieben. Das geht nicht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben lässt, der wird alles gewinnen. Das geht nicht. Und das sind die Texte, das sind immer die gleichen Texte. Dieses Evangelium ist extrem herausfordernd, aber auch beruhigend. Weil ich lernen darf, wisst ihr, das ist unser Ziel hier am Bodenseehof. Das war mein Ziel, das ist Pete von, das Ziel von Pete. Das wollen wir, dass das Team sich liebt. Natürlich stößt es sich auch manchmal an uns kantigen Typen. Ne? Aber dann wird auch mein Leben umgeändert hier an diesem Platz. Ist doch eine Bombensache, ist doch eine super Sache. Da bricht mir doch natürlich ein Zacken aus der Krone, aus meiner menschlichen, stolzen, egoistischen Krone, dass ich zu so einem kleinen FSJler hingehe und ihn um Vergebung bitten muss, weil ich ihn schlecht behandelt habe. Aber Jesus setzt sich frei. Versteht ihr? Weil seine Reinheit und Liebe beginnt zu regieren. Und von dem spricht er. Und er sagt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und es gibt doch nichts Größeres. Leben, wenn der Geist Gottes gegenwärtig ist. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass der Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Das ist so eine super Sache. Aber wie bekennt, nicht nur bla 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 bla. Manche kennen diesen Witz, ne, den ich, das ist der einzige, einer der wenigen, die ich mir merken konnte. Das ist ein großer Ärztekongress. Und da sitzt ein Arzt aus Afrika und ein Arzt aus Deutschland miteinander am Tisch. Und dann geht es darum, dass der Deutsche denkt, Mensch, mein Kollege aus Afrika, den sollte ich irgendwie was zum Trinken bestellen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob er mich versteht. Ich stelle einfach was mit für den. Ne? Und dann bestellt er und es kommt dann auch das Getränk und die trinken dann miteinander und der Deutsche prostet dann den Afrikaner zu und die trinken dann und dann sagt der Deutsche, gluck, gluck, gut. Hä? Und der Afrikaner antwortet, ja, gluck, gluck, gut. Und dann sagt der Mensch, ey, Bombensache, ne? Bestelle ich gleich noch was zum Essen für den auch noch mit. Mein Lieblingsgericht, Schnitzel mit Pommes. Und dann macht mir nie was verkehrt. Ne? Und dann essen die miteinander und der Deutsche schaut den Afrikaner an, wie er so isst. Und dann guckt ihn so an und sagt, Mampf, Mampf, gut. Was sagt der Afrikaner? Mampf, Mampf, gut. Und er hat sich gefreut. Ne? Meine Herren, alles richtig gemacht. Und dann kam es zum Fachvortrag. Und der Afrikaner wurde aufgerufen, nach vorne zu gehen und hält seinen Fachvortrag im fließenden Deutsch. Und als er fertig ist mit seinem Fachvortrag, kommt er zurück zu seinem Tisch und sagt, bla bla gut. Hä? Versteht ihr? Bla bla gut. Das ist es. Und von dem spricht er eben nicht. Wisst ihr, blabla, nur gut, wenn Füllung drin ist. Dann ist blabla gut und richtig. Und es ist die Wahrheit. Dann bleibt er in Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Was soll mir dann passieren bei meinen Entscheidungen im Leben? Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben. Am Tag des Gerichts. Selbst wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen hätte im Leben. Manche Dinge sind offen, das ist ja klar. Für manche Dinge brauche ich nicht groß fragen, ne? Soll ich da jetzt das Geld einfach mitnehmen, das auf dem Tisch liegt und mir nicht gehört oder nicht? Brauche ich gar nicht nachdenken. Nö, nicht, weil es ja nicht mir gehört. Die Antwort ist schon gegeben. Und ein paar andere Dinge, die noch einfacher sind. Aber es gibt eben Dinge im Leben, die nicht so einfach sind. Ich muss meinen Weg gehen. Und wir haben Freimütigkeit am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Ich habe diesen Fehler gemacht, da werde ich garantiert gestraft. Und manchmal braucht es diese weiten Wege, dass ich erstmal zu den Schweinen gelandet bin, damit ich zurückkomme und merke, auch noch diese falsche Vorstellung, der wird mich jetzt strafen. Ich habe es gar nicht wert. Ich darf doch gar nicht seinen Sohn heißen. Das ist ja. Ich fange mal wieder ganz unten an. Nee, du fängst an meinem Tisch an. Herzlich eingeladen. In Japan kannst du in Tokio in die Hauptbibliothek gehen, in Tokio ist eine 30-Millionen-Stadt, wie sie muss sagen. Und da gibt es so eine Hauptbibliothek, wie in jeder großen Stadt. Und da kannst du an eine Wand rangehen, how to commit suicide. Wie bringe ich mich am besten um? Jede Menge Bücher. Das habe ich nicht geglaubt, aber es stimmt wirklich. Japan ist ein Land, das habe ich auch nicht gewusst, weil ich habe versucht, mit Japanern zu sprechen und die sprachen nicht richtig mit mir, ne? Aber die sahen alle so aus, wie wenn sie mit mir sprechen konnten. In Englisch, ich kann auch nicht Japanisch, ne? Also in Englisch, das muss ich dazu sagen. Und dann habe ich mir das erklären lassen, ein Japaner spricht nicht mit dir, nur wenn es perfekt kann. Weil in den Schulklassen in Japan ist es so, dass Kinder, wenn die einen Fehler machen, von der ganzen Klasse ausgelacht werden. Das soll ein Anreiz dazu sein, perfekter zu werden. Und was das natürlich bewirkt, das bewirkt, dass wir eine Bibliothek haben können, How to Commit Suicide, wie bringe ich mich am besten um, weil das aufkommt. Ich halte dieses Leben gar nicht aus. Und dann schweige ich lieber. Bevor ich irgendwas Verkehrtes sage, schweige ich lieber. Und das gleicht für mich manchmal die Gemeinde Jesu. Bevor ich was Verkehrtes mache und sage, schweige ich lieber. Mach gar nichts. Ich saß am Tisch von einem Pastor, den sein Sohn, ein Sohn hat sein Abi mit 1, was weiß ich gemacht, der andere auch mit 1, was weiß ich und der andere 2,6. Und das war der ärmste Wicht. War wirklich so. Das habe ich mir auch nicht jetzt unterlassen, das auch mal herauszustellen. Dort. Das muss man schon mal anbringen. Was er für ein schwarzes Schaf an seinem Tisch hat sitzen. Aber da bist du dir gar nicht bewusst, über was du da anrichtest. Wenn du es immer vorstellst, wie die anderen alle so drauf sind. Klar, wir Eltern, wir machen das, aber auch manchmal bist du aus Zorn, aus Bitterkeit, aus Enttäuschung über unser eigenes Leben. Enttäuschung, dass ich selbst nicht schaffe, was weiß ich, was ich auch immer schaffen wollte und dann lege ich da richtig zu. Und dann ziehe ich meinen kleinen Filius ran. Aber Gott ist doch nicht so. Und wenn das stimmt, was heute Morgen der Manfred gepredigt hat und es stimmt, dann ist doch Gott nicht so, Leute. Dann habe ich doch da Freiheit. Und deswegen dieses Thema verwegen, Entscheidungen treffen. Der Dietrich Bonhoeffer sagte mal, was sich ohne unser Zutun und Wünschen ereignet, zeigt am besten Gottes Willen an. Kann man auch immer ein bisschen, es sind immer so Beispiele, die auch hinken, das weiß ich auch. Aber es finde ich interessant, weil es ja manche Dinge gibt, die wir unbedingt wollen. Und das ist gefährlich auch, wenn ich eine Sache unbedingt möchte. Manchmal im Leben. Das war auch beim Volk Israel so. Die haben sogar Dinge bekommen, die sie unbedingt wollten. Weil sie mit dem nicht zufrieden waren, das sie eben vom Vater bekommen haben. Dann haben sie irgendwann das bekommen, was sie unbedingt wollten. Und dann sagt die Bibel, dass ihnen sogar die Seele vertrocknete in Psalm 106, Vers 14. Sie wurden begehrlich in der Wüste, und versuchten Gott in der Einöde und er gab ihnen, was sie forderten. Das kann auch mal passieren. Kann echt passieren. Also, und dann bekomme ich das, was ich wollte. Und dann sage ich das auch noch von Gott. Tatsächlich von Gott. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber er sandte Auszehrungen ihres Seelen. Und das ist ein wunderbares Bild für Auszehrung, für die Seelen des Volkes Gottes. Was ist die Wirkung, wenn die Seelen ausgezehrt sind und sie wurden eifersüchtig auf Mose? Ist oft Eifersucht dann plötzlich da. Wenn die Seelen ausgezehrt sind, das ist erstaunlich, ist oft Eifersucht da. Und das ist keine Freimut mehr, wisst ihr? Keine Freiheit. Also, dieses nicht selbst produziert, dieses es geschieht nichts gegen Gottes Willen. Und davon darf ich ausgehen, wenn ich mit Jesus lebe. Es geschieht nichts gegen Gottes Willen. Und das ist Freiheit. Das heißt nicht, dass ich alles verstehe. Aber es geschieht nichts gegen Gottes Willen. Aber auch nichts ohne Gottes Willen. Und so denken wir oft. In der westlichen Welt denken wir oft nicht mehr so. Es hat alles was damit zu tun, mit dem, was wir vorher schon geredet haben. Und die Frage ist, was navigiert mich durch mein Leben, in dem ich lebe, in das ich lebe, in das noch ein bisschen vor mir habe, eventuell oder eben nicht mehr? Ist es der Wille Gottes? Oder sind es meine eigenen Berechnungen? Ist es mein Zorn? Meine Enttäuschung? Ist es mein Schmerz, der mich durchs Leben leitet? Deswegen geben sich manche Menschen nicht mehr in so eine Gemeinschaft hinein, weil sie sagen, ich bin so oft enttäuscht worden, ich möchte nicht wieder enttäuscht werden. Lasse ich das lieber. Und ich werde vom Zorn geleitet, von der Bitterkeit. Sind es meine Tränen, die mich durchs Leben leiten? Ist es meine Angst, eben ständig was verkehrt machen zu können? Ist es meine Unsicherheit? Sind es die Aussagen, die Wünsche anderer? Die Eltern? Die Erziehung, die Werte, die Weltsicht, das tut man und das tut man nicht. Sind es meine Freunde, meine Kultur, in der ich lebe, aus der ich komme. Da lebt man mit manchen Sachen und manche Sachen lässt man. Oder ist es das Reich Gottes? Ist das eine Frage? Ist das das Reich Gottes? Und das Reich Gottes, das macht sich immer da deutlich in dem, was der Johannes schreibt. Furcht ist nicht in der Liebe. Es ist Freimut. Freiheit. Weil wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Mir sagte mal ein Lehrer auf der Bibelschule, Mut zur Lücke, Heinz. Hab Mut zur Lücke. Nicht zur Lüge, kann man ein bisschen durcheinander bringen als Franke, ne? So von der Betonung her meine ich. Aber Mut zur Lücke. Es ist nicht immer alles so perfekt. Und meine Kultur, aus der ich komme, wie sehr bestimmt uns oft die Kultur, wisst ihr, in der wir leben, aus der wir kommen. In der Kultur, in der man das tut und der das eben nicht tut. Und ich möchte meine Kultur bewahren, ob es meine familiäre Kultur ist, ob es meine Tradition ist, aus der ich komme, meine Volkskultur ist, aus der ich komme. Wir sind Deutsche, wir machen es eben so, wir machen es immer so. Bei uns schmeißt man nichts weg. Andere schmeißen es halt weg. Mein Vater sagte, er war mal in Kenia. Das war interessant überhaupt für meinen Vater, ne? Dass er nach Kenia geht. Aber er war dort und ich habe mich gefreut für ihn. Und das sagte er, aber weißt du, ich habe es aufgegeben, Heinz. Ich war da in Kenia und da habe ich mit so jemandem gesprochen, dort in Kenia, und sagte, ihr dürft doch nicht immer alles auf die Straße schmeißen. Dann musste ich grinsen am Telefon. Ne? Da dachte ich, ja, kannst das ganze Land verändern. Da hast du noch was auf deine alten Tage zu tun. Ne? Und dann habe ich es aufgegeben. Genau, das war gut. Aber Jesus, wisst ihr, greift auch in die Kultur ein. Der verändert Herzen. ich nehme es jetzt mal so platt, ne? Der macht dann aus einem Herz, das eigentlich immer alles auf die Straße geworfen hat, ein Herz, das plötzlich sagt, oh, nö, hey, da vorne steht ein Mülleimer, benutze ich halt den. Interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das plötzlich mache. Mache ich das wirklich? Ja, du machst es. Oh, wow. Ist ja vielleicht ein goofy Beispiel, wisst ihr, aber das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Weil Jesus die Herzen so verändert. Die Arbeit und Leistung werden zum neuen Gott in unserer Gesellschaft. Und andererseits wurden sie verteufelt. Die Arbeit adelt den Menschen, sagte jemand. Und ein Arbeiterphilosoph, da gibt es sogar Philosophen, die machen sich philosophische Gedanken über Arbeit. Josef Dietzgen, der sagte, die Arbeit ist der neue Heiland unserer Zeit. Reichtum, Ausbildung, Ansehen. Rund um die Uhr brauchen wir. Nicht alle, aber manche. Die Nachfolge, wisst ihr? Und da geht es um Nachfolge. Wir lasen es, Philipper 2, Vers 13. Der, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen. Also Jesus wirkt in uns, dass wir Gott, dem Vater, wirklich lieben, ehren wollen. Und die, die zu ihm gehören, lieben und ehren wollen, das Leben lieben und ehren wollen. Und dass wir auf diesen Nachfolger, auf diesem Weg sind. Und er gibt auch das Vollbringen. Herr, du schenkst auch das Vollbringen, auch für diese Entscheidung, die ich treffen muss. Ich weiß gar nicht, wie ich die treffen soll. Leben in der Nachfolge will tun, was der Vater will. Leben in der Nachfolge nährt sich aus dem Wort Gottes, hatten wir auch schon mal gehört, diese Tage. Und Leben in der Nachfolge unterstellt den Verstand dem Heiligen Geist. Wir tun nicht unbedingt das Beste oder das Richtigwerde in unserem Leben und was uns oft manche vielleicht da wirklich Frieden schenkt ins Herz, sondern wir tun das oft, was das meiste Geld bringt, die beste Absicherung, meisten Wert. Nicht immer. Weißt du, welchen Gott wir dienen, entscheidet mit, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir die Entscheidungen treffen. Welchen Gott wir dienen. Deswegen sagt Jesus Christus deutlich, aus Liebe, und ich sehe das immer aus Liebe, wirklich, nicht aus Strafe, sagt es deutlich und sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, sagt Jesus. Denn entweder würde er den einen hassen und den anderen lieben, oder er würde dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und denkt nicht, dass ihr das Unmögliche möglich macht. Und da geht es jetzt zuvorderst nicht immer nur um materielle Dinge bei Mammon. Mammon ist eigentlich dieses Wort, das, was ich wirklich anbete, was mir wertvoll ist. Es ist nicht schlecht, reich zu sein. Es ist nichts Böses, keine Sünde. Die Bibel spricht sogar davon, wenn dir Reichtum zufällt, häng dein Herz nicht dran. Ist nichts Schlimmes. Aber du merkst dann plötzlich, woran dein Herz hängt, wenn du unter Umständen Entscheidungen treffen musst fürs Leben und du kannst die nicht mehr so treffen, wie du sie eigentlich treffen wolltest. Weil da spielen jetzt andere Dinge eine Rolle. Mein Ein- und Auskommen. Ich habe einen Freund, der ist Türke und der kam zum Glauben an Jesus in Deutschland, hat eine Lehre zum Bankkaufmann gemacht. Und irgendwann hat er von seiner Filialleiterin einen Anruf bekommen, dass er mal wieder im Dorf die Konfirmanteneltern anrufen sollen, weil jetzt steht wieder die Konfirmation vor der Tür und da fließt ja meistens das Moos und da könnte man kleine Anlageideen geben. Ne? Und er sagte dann zu seiner Filialleiterin, das kann ich nicht. Und sie fragte, warum können Sie das nicht? Und dann sagte er, weil ich die Leute kenne, die ich anrufen soll. Und die sind froh, dass wir überhaupt ein bisschen was noch haben. Und dann hat sie ihm gesagt, aber Sie wollen doch mal Filialleiter werden. Und dann sagt er zu ihr, ab heute nicht mehr. Ab heute nicht mehr. Paul Schneider ging lieber ins KZ. Als das Evangelium zu verleugnen. Am Grab. Im Hunsrück. Als er einen HJ-Jungen begraben hat. Und der SA-Führer dann sagte, es ist im Sturm von Horst Wessels. Und der Paul Schneider sagte, nee, ist er nicht. Den gibt es gar nicht, den Sturm von Horst Wessels. Das ist eine kirchliche Sache hier und ich kann das nicht dulden, dass sie das machen. Dafür kam er erstmal in Schutzhaft. Und später wurde er dann im KZ in Buchenwald umgebracht. Viele andere, die haben gesagt, man kann sich auch ein bisschen anpassen auch. Man weiß ja nie, vielleicht gewinnen ja die Nazis. Stauffenberg, der mit Bonhoeffer zusammen war. Und das hat mich so bewegt, wisst ihr, als ich das las, die Briefe von Graf Stauffenberg. Katholischer Christ, der das Briefe an seine Frau schrieb, mit Bonhoeffer zusammen auch war und so. Und schrieb dann, wir glauben nicht, dass wir gewinnen werden, wenn wir den Anschlag gegen Hitler verüben. Aber wir wollen, dass diese Welt sieht, dass noch Männer aufstehen in Deutschland für das, was recht ist und was wahr ist. Das wollen wir. Den Gott, den du dienst, der bestimmt deine Entscheidungen. Und es ist in der Gemeinde Jesu so, in meinem persönlichen Leben in der Gemeinde Jesu, als Gemeindeleiter, wer ich auch immer sein mag, als Geschäftsmann, Geschäftsfrau, als Leiter hier am Bodenseehof. Welchem Gott ich diene, das bestimmt meine Entscheidungen. Und eben auch das, dass ich meinen lieben Vater letztendlich diene, wisst ihr, ich darf so leben, ich darf auch mal, wenn es so wäre, eine falsche Entscheidung treffen, weil ich eine Entscheidung treffen musste. Und wer weiß, ob die jemals falsch war, die Entscheidung. Die Zeit wird es oft erst deutlich machen. Was ist das Beste? Was bringt die meiste Freude für Nachfolger Jesu? Johannes 4,34. Das ist meine Speise, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Und seine Werke vollbringe. Das ist das Größte. Und halten wir unsere Kinder nicht davon ab, so zu leben. Halten wir unsere Ehepartner nicht davon ab, so zu leben. Halten wir unseren Pastor nicht davon ab, so zu leben. Halten wir unsere Gemeindeglieder nicht davon ab, so zu leben. Um das geht's, wisst ihr. Und deswegen sind auch so viele unzufrieden, garantiert, weil sie eben nicht das tun, was sie eigentlich wüssten, das soll ich tun. Das macht mich unzufrieden. Im geistlichen Sinne. Ich tue nicht das, was ich eigentlich weiß, dass ich tun sollte. Weil man es nicht tut. Das tut man nicht. Und das sind so diese Sachen, wisst ihr. Also der Wille des Vaters, das ist eigentlich das, was ein Nachfolger Jesu die meiste Freude bringt. Der Wille des Vaters. Nicht in dem Sinn, wie wir das weltlich verstehen, Freude. Weil wie können aus Tränen Freude entstehen? Aber es ist das Größte, wenn ich weiß, es ist im Willen des Vaters. ich verstehe diesen Willen nicht, aber ich weiß, es ist im Willen des Vaters. Und es macht mein Herz ruhig. Es macht die Backen, die Wangen nass, manchmal der Wille des Vaters. Aber mein Herz ruhig. Manfred hat es erzählt auch von dieser, ich glaube gestern von dieser älteren Frau oder wem, dieses im Willen des Vaters zu leben. Ich habe mich erinnert an dieses Beispiel auch von einer so einer alten russlanddeutschen Frau, die geplagt war in Russland, ihren Mann verloren hat unter den Stalinisten, ihre Schwester verloren hat, ihren Schwager verloren hat, ihre eigenen Kinder großgezogen, die Kinder ihrer Schwester großgezogen, geplagt war, als Totengräberin im Dorf angestellt wurde von den Stalinisten und Gräber ausgehoben hat, ein armes Frauchen und gebuddelt und dann sagt sie, manchmal haben die Finger geblutet. Und dann stand ich in dem Grab und dann habe ich die Leichen reingezogen und dann fielen die manchmal auf mich drauf. Und dann hat ihr ganzes Leben erzählt, als ich sie mal fragte, Frau Werner, erzählen Sie mir mal Ihr Leben, weil ich immer so unzufrieden bin. Und sie hat mir ihr Leben erzählt, eine liebe Christin, lutherische Christin aus Russland. Und dann kam sie nach Deutschland und wollte eines ihre Kinder besuchen und dann ist in Deutschland ist ihr ein Gefäß im Kopf geplatzt und dann ist sie Wasser auf der Lunge bekommen und fürchterliche Schmerzen und dann stand die Frau vor mir, so ein kleines Frauchen, so groß und ich schaue sie an und mit Tränen. Und so ist das Leben manchmal in der Nachfolge. Aber was für eine Freude, als er das sagte, Freude in diesen Worten, Herr Spindler, ich habe nie was Gutes gehabt. Und das habe ich ihr sofort geglaubt. Die hat nie beim Sommerschlussverkauf auf der Königstraße teilgenommen. Weil da hat es nach einem Schnäppchen. Alles verloren im Leben. Aber der Herr Jesus hat Spindler. Der Herr Jesus, der hat mich nie verlassen. Das ist Freude. Das ist Freude. Wenn ich das sagen kann. Der Herr Jesus hat mich nie verlassen. Und warum ist es Freude? Weil ich genau weiß, bei meinem letzten Schritt, den ich noch gehen werde in diese Welt, wenn ich diesen letzten Hauch tue, verlässt du mich auch nicht. Er verlässt mich auch nicht. Und dem befehle ich mich gerne an. Die Vernunft muss immer wieder gereinigt werden. Immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ihr Lieben. Die Vernunft, die muss immer unter der Führung des Geistes stehen. Warum? Weil sonst besteht immer die Gefahr, dass meine Interessen siegen und meine Macht bestehen bleibt. Weil meistens leitet mich meine Vernunft dazu, dass ich gewinne. Dass meine Ziele, meine Wünsche, und dann machen wir morgen dran weiter an dem. Verwegen. Schon ein verwegener Gedanke in einer Welt, die sagt, Mensch, du hast doch einen Verstand bekommen, gebrauch ihn doch. Gefährlich. Wir haben jede Menge Leute in dieser Welt, die einen guten Verstand haben. Schaut es euch an, was sie machen. Wir haben schon Verstandesmenschen in Deutschland schon Schiss, herauszufinden unter Umständen, wer war denn zuständig für die Giftgasproduktion in Syrien. Da. Lass uns lieber. Wer war denn zuständig dafür, dass die russischen Kampfhubschrauber in Afghanistan abgeschossen wurden? Und dann mit den gleichen Waffen wurden die bekriegt, Vernunftmenschen, die diese Waffen geliefert haben. Vernunftmenschen. Alles vernünftig. Vernünftige Entscheidungen. Wir treffen nur vernünftige Entscheidungen. Vernünftig, dass ich nicht mehr in die Gemeinde gehe, ich gehe jetzt in die Gemeinde. Das Problem ist nur, ich bringe mich mit und meine Vernunft. Das wird der Pastor dann demnächst auch noch merken, dass ich ein vernünftiger Mensch bin. Aber wenn sie unter der Führung vom Geist Gottes steht, dann wird es gut. Dann wird es gut. Und nee, morgen machen wir nicht weiter, weil wir einen Tagesausflug haben. Aber am Freitagmorgen, so Gott will, und wir leben. Machen wir an dem noch weiter, an diesen Gedanken. Verwegen, ist unter die Führung vom Geist Gottes zu stehen. Herr Jesus, danke, dass du uns liebst. Und wo der Geist Gottes herrscht, Freiheit ist. Freimut, Liebe, Freundlichkeit und Ordnung, Gerechtigkeit, echte Freude, wie sie die Welt nicht kennt, ansatzweise immer versucht zu produzieren, aber es nicht funktioniert. Glück, wohl dem, dessen Gott der Herr ist, überglücklich der, dessen Gott der Herr ist. Alles so Aussagen, Herr, die in unser Leben hineinsprechen und die wir oft so schwer verstehen. Aber du, das übersetzt durch deinen Heiligen Geist in unser Leben, dafür danke ich dir. Herr, lass uns staunen, wirklich staunen über diese Liebe des Vaters, die uns einfach kommen lässt und gar nichts fordert. Und unser Leben umformt in Leben, die auch nichts mehr fordern, sondern gerne geben. Liebe, Gnade, Barmherzigkeit, Wahrheit, Leitung. Und danke, Herr, was auch immer für Entscheidungen wir oft treffen müssen im Leben, dass sie bei dir gut aufgehoben sind. Für das eine bitten wir, dass das unser Herzschlag sein möge. Das ist meine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und seine Werke vollbringe. Das ist dein Wesen, Jesus. Unser Leben ausfüllt, antreibt, froh macht, ruhig macht. Amen.